Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
Hallo Björn.
Na, hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
Ja, wir sitzen mal wieder zusammen auf dem Sofa.
Das Harzfrei-Sofa ist zurück nach einer kurzen, langen Pause.
Und genau, haben uns gedacht, wir müssen mal wieder was tun und versuchen uns jetzt, ihr habt es vielleicht über den Instagram-Kanal in den letzten Wochen schon gesehen, so ein bisschen zu organisieren, die Folge so ein bisschen strukturiert zu machen und von diesen strukturierten Folgen mindestens 4 im Jahr mal rauszubringen und wieder so eine kleine Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja, und hoffen, dass wir euch dann auch damit erfreuen können mit unseren Anekdoten, unseren Handballgeschichten.
Genau, aufgrund von Corona hatten wir ja auch insgesamt beim Handball, jetzt mal die Profis ausgenommen, nicht mehr so einen regelmäßigen Spielbetrieb, so dass uns auch sehr schwer fiel, irgendwie an die Mannschaften ranzukommen oder halt auch Spiele mitzunehmen oder sowas. Und da hatten wir einfach ja auch andere Sachen im Kopf oder auch andere Geschichten, nicht zu erzählen, aber zu tun. Und deswegen haben wir Hasra so ein bisschen ruhen lassen. Jetzt wollen wir aber, wir haben uns wieder gesagt, hey, wir wollen wieder was machen. Wir haben da eigentlich weiterhin Bock drauf und nehmen uns so ein bisschen Druck vom Kessel, indem wir sagen, wir wollen jeden Monat irgendwie was machen, aber wir wollen auf jeden Fall irgendwie so bis zu 4-mal im Jahr was machen. Wenn es mehr wird, ja, gut für uns und für euch. Weniger wird es hoffentlich nicht werden.
Ganz genau. Und genau, unsere erste Kategorie wird immer so in dieser Folge sein, was ist eigentlich los in unserer Handballwelt? Und da kann ich ja jetzt ja mal vielleicht starten. Ich war das erste Mal diese Woche beim Training dieses Jahr. Ja, ich wurde genauso empfangen, wie man das kennt in so einer internationalen Mannschaft. Ah, der Neue! Alle haben sich mit Nachnamen vorgestellt, also es war ganz, ganz witzige
Aktion. Musstest du auch Bier mitbringen?
Ich habe auch Bier mitgebracht, weil ich habe ja am 14. Geburtstag gehabt. Also gleich
was? November?
Januar. Okay. Hab also gleich auch einen ausgetan, clever. Wie in der Pflege, also Benny Potthoff hatte auch eine Kiste mit, wie in der Pflege war der Betreuungsschlüssel der einzelnen Bierflaschen sehr hoch. Also wir hatten, glaube ich, wir waren 8 Leute und hatten so an die 30 Bierflaschen, haben wir natürlich nicht ganz geschafft.
Ist doch fantastisch für Mittwoch. Langes Wochenende.
Ja, da wie bei Corona wurde nachher auch geklatscht.
Okay.
Ja, und ich komme gerade drauf, weil du auch beim Training warst.
Ja, ich war auch beim Training. Ich habe zwar selber nicht mitgemacht, weil meine Knochen, hauptsächlich meine Knie, es nicht mehr so zulassen, Hallensport in so einer großen Aktivität zu führen, wie es die dritte und vierte im Moment macht. Aber ich habe mich eigentlich so dafür entschieden, auch im Abstimmung mit Vorstand und einigen Spielern aus der Mannschaft, dass ich so in der nächsten Zeit auf jeden Fall erstmal das Training übernehmen werde auf Mittwochabend. Also wer sich angesprochen fühlt und ein bisschen Bock auf Handballtraining hat, kann gerne Mittwochabend vorbeikommen. 9:30, glaube ich.
Genau, 20:30 geht's los. Wow. Und genau, also mir wurde gesagt, es waren ja dann nur 8 Leute da, dass es eigentlich jetzt in den letzten Malen so um die 14 Leute auch mal da waren. Also
ja, das wurde mir auch gesagt, gesehen habe ich auch nur 8.
Am Schluss dann auch mal ein bisschen Handball spielen kann, deswegen machen wir das Ganze ja eigentlich. Also,
schauen wir mal.
ja, genau. Jetzt
mit dem Aufruf werden wird die Halle wahrscheinlich aus allen Nähten platzen.
Ich will dir natürlich noch keine Konzepte jetzt aus dem Gedächtnis leihen, du willst natürlich noch nicht preisgeben. Das werden die Leute dann sehen, wenn es beim Training losgeht.
Genau, schauen wir mal. Es soll auf jeden Fall wieder Bock am Handball entstehen.
Genau, was ist im Moment los bei uns in der Handballwelt sonst? Sonst ist ja, wie gesagt, noch Corona, das Jahr startet langsam. Und
das Jahr ist langsam gestartet mit ganz viel Hickhack in den, in den Gremien, sage ich mal so, auch außerhalb der Handball- oder der Sportvereinigung. Auch auf Verbandsebene diese ganze Geschichte mit dem, wie kann man wann verlegen und wer muss alles einstimmen und sowas alles. Das hat ja, zu so ein bisschen Konfusion, würde ich es mal nennen, geführt. So ist am Anfang, okay, jetzt kann jeder noch verlegen, jetzt darf nur noch eine Seite, dann durfte, keine Ahnung, der Schiedsrichter das noch verlegen oder sowas. Also, das war, ja, von Tag zu Tag kamen irgendwie neue Meldungen, oder von Woche zu Woche, würde ich mal sagen, kamen irgendwie neue Meldungen raus.
Und jetzt plötzlich darf man wieder verlegen, auch einseitig, glaube ich, ne? Ich glaube, der TuS Brokkhagen, ich habe es gestern in der Zeitung gelesen, irgendwie hätte ja jetzt sonst, hatte ein Spiel, konnte
sie nicht verlegen. Ich meine, bis 4 Tage vorher darfst du es, also ja. Wenn es zu nah dran ist, dann nicht mehr einseitig, aber wenn du, ich sag mal, wenn die jetzt sagen, nächstes Wochenende, wenn wir gerne das Spiel verlegen auf einer Seite, dann können wir das, glaube ich, so machen.
Ja, also
ohne dass der Gegner einstimmen muss.
Ich weiß nicht, ich finde so ein bisschen, geht das in Richtung, ja, ich will das schwere Wort nicht, Wettbewerbsverzerrung nicht rein in den Mund nehmen, aber jetzt ist es schon gefallen. Ich meine, es ist doch irgendwie komisch. Dann kannst du das eine Spiel wieder verlegen. Die Spiele müssen ja auch irgendwann gespielt werden. Ich meine, wie lange
kann so eine Saison. Ich glaube nur ab Oberliga abwärts oder sowas. Also jetzt mal in unserer hin und her. Ja, und genau so, was du es meinst, wann willst du spielen? Bei den Jugendmannschaften, die überkreislich spielen, die mussten ja bis Ende Januar, glaube ich, Mitte Januar durchgezogen sein, weil die ja nochmal quasi diese das war jetzt die Platzierungsrunde vor Weihnachten, oder? Mhm. Aber da waren ja auch unfassbar viele Spiele. Oder jetzt bei uns in der dritten zum Beispiel, gibt es ja auch diese Vorrunde und dann gibt es ja noch die Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Ich weiß nicht,
dass es bis Ende Februar gespielt
wird. Ja, aber
März, weil dann wird es irgendwann knapp.
Ich wollte gerade sagen, weil dann musst du ja nochmal irgendwie in dieser Platzierung oder in dieser Aufstiegs-Abstiegsrunde ja auch nochmal Spiele spielen und bis zum 31.06. glaube ich, ist Essig, also da ist die Saison beendet. Und wer möchte auch noch irgendwie im Juli spielen? Also.
Ja klar, und die Frage, die mir auch dann stellt, was passiert in dem Szenario, wenn keine Wochenenden mehr da sind? Klar, man geht in die Woche, aber was passiert dann, wenn es nicht möglich ist, dann zu spielen? Also es wird ja dann aus gleichen Gründen dann auch irgendwann sagen, kann man ja immer noch mit dem Argument sagen, okay, wir haben aber aktuell keine Spieler, vielleicht in Quarantäne. Ich meine, die Spitze des Eisbergs fängt ja gerade erst jetzt im Februar
so an. Das ist so Kaffeesatzleserei. Ja. Also kann da irgendwie in die Zukunft gucken, ob sie dann irgendwie sagen, okay, ich glaube nicht, dass die Saison abgebrochen wird oder sowas. Sie werden es irgendwie durchziehen. Aber jetzt, wie du sagst, es werden die Spiele immer mehr geschoben und dann knubbeln die sich halt immer. Ne? Und dann wirst du halt irgendwann mal 3 Spiele in der Woche spielen und das kriegt man in der Bundesliga vielleicht hin. Aber Landesliga abwärts wird das schon ganz schön happig.
Die Knochen machen dann so eins die Woche mit und dann noch einmal Training, sonst fühlt man sich erstmal danach 4 Wochen schlecht und das ist dann nicht möglich. Nein, lass die Leute uns nicht falsch verstehen, wir wollen ja wieder in die Halle, wir wollen ja wieder spielen, aber so ein bisschen mit diesem ganzen Orga-Hickhack und so ist schon ein bisschen immer Geschmäckle, finde ich, so ein bisschen immer dabei, man weiß nicht so, ja.
Dann ist es ja auch wichtig, wenn eine Mannschaft nicht spielen möchte, wegen dem Ding, dann ist das auch völlig in Ordnung, nur irgendwann wird es dann halt zu viel mit den ganzen Verlegungen. Und dann muss halt der Verband irgendwie eine Lösung finden. Sie haben es ja auch gesagt, dass man es machen kann.
Und höher, glaube ich, als Oberliga muss gespielt werden. Ist das richtig? Weil die TuS Brokhagen-Damen ja auf jeden Fall jetzt spielen.
Ja, außer beide sagen, sie wollen es verlegen. Und das geht ja immer irgendwie. Ne? Ja. Also bis, ich sag mal, drin Bundesliga auch jetzt ja nicht mehr. Aber so.
Genau, und in der Bundesliga ist, glaube ich, normalerweise war ab 10% Spieler wegen Corona nicht mehr dabei. Und das haben sie jetzt nach der EM runter oder hochgesetzt. Irgendwas durften die Mannschaften jetzt entscheiden für einen kurzen Zeitraum.
Ich habe nämlich jetzt nochmal nachgeguckt, weil am Montag rauskommen, war gestern das EM-Finale und wo wir es aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wir wissen aber, wer im Endfinale steht. Aber jetzt kommendes Wochenende sind ja schon Pokalspiele wieder. Also nicht nur hier im Kreispokal, sondern wirklich das Viertelfinale des DHB-Pokals.
Genau.
Und wenn man sich so Melsungen, den Viertelfinalgegner des DBVs anguckt, da sind ja schon einige jetzt in Corona-Quarantäne gewesen bei EM. Und verlegen die das jetzt? Also ich habe letzte Woche geguckt habe, mal so, okay, ist das irgendwie verlegt worden? Steht immer noch am 6. Februar angeschlagen.
Ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gesehen. Aber du, super Überleitung zu unserem Thema des Tages heute. Wir haben uns vorgenommen, immer ein Thema so ein bisschen mal genauer in den Blick zu nehmen und wie sollte es im Moment anders sein als die Handball-EM. Auch wenn du mich eben schon bezichtigt hast, dass ich Spiele
nicht informiert bist.
Nicht mit dem gleichen Enthusiasmus mir anschaue wie andere. Nein, ich habe es einfach nicht geschafft, die beiden Halbfinals zu schauen, aber da wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, am Montag rauskommen, wisst ihr jetzt ja auch schon mehr.
Der Europameister geworden ist.
Genau.
Können wir euch noch nicht sagen. Also, und ich sehe da jetzt auch noch keinen klaren Favoriten raus. Also die Spanier haben richtig, richtig stark gegen die Dänen eine Abwehr gespielt und denen auch im Angriff mit banalem Handball den Schneid abgekauft. Und denen kam überhaupt irgendwie nicht dagegen klar und haben das Ding am Ende, glaube ich, relativ deutlich dann auch verloren gegen Spanien oder gegen so eine Mannschaft, die Bombendeckung spielt und halt sehr abgeklärt, sehr ruhig im Angriff spielt. Und das zweite Halbfinale, Frankreich gegen Schweden, es war noch spannender. Frankreich lag relativ schnell 5-1 in Führung. Die Schweden kämpften sich an, gingen, glaube ich, zur Halbzeit mit 2 vorne. Und dann war das ein offener Schlagabtausch. Also hätte irgendwie jeder irgendwie weiterkommen können und hätte auch eine Verlängerung gehen können. Aber die Schweden haben es echt am Ende gepackt.
Wenn mein Tipp wäre, dass es die die Spanier, glaube ich, machen würden, weil, wie du eben schon gesagt
hast, sie machen das Triple.
Mit der Innovation des dritten Herren Spielweisen dann, weil es, ich glaube, dass das einfach von der Energie her, du musst überlegen, wie viele Spiele jetzt in den Knochen sind, am Schluss vielleicht dem Handball, den die Schweden da spielen, ich glaube, dass der sehr kräftezehrend ist. Ich meine, die sind auch noch ein bisschen jünger, klar. Aber die haben halt nicht viele Einzelspieler, die jedes Mal voll Kontakt da in die Deckung und Zweikämpfe gehen, was gut klappt. Aber die Spanier, wie du eben sagtest, die spielen halt eine Bombendeckung und dann mit der Entspanntheit, Innovation nach vorne,
ich finde,
um so ein Ding mit Erfahrung dann zu machen.
Aber sowas, also ich, ja gut, ihr wisst es jetzt, aber ich glaube, das wird Tagesform abhängig. Also ich hätte 2016, als Deutschland das letzte Mal Europameister geworden, auch nie gedacht, dass Deutschland das packt im Finale gegen die Spanier. Aber das war, da waren die von der Tagesform einfach viel mehr drin. Also da hat auch alles funktioniert. Und bei dem Halbfinale bei Spanien, ja, da hat de Vargas einfach auch alles gehalten, was aufs Tor gekommen ist. Ja. Wirklich alles. Und die Torhüter von den Franzosen zum Beispiel hatten im ganzen Spiel, glaube ich, 5 Paraden oder so. Also irgendwie eine Quote von 10, also was halt unterirdisch für Top-Torhüter ist. Und das kommt immer dazu, ne? Wenn auf einmal beide Torhüter irgendwie versagen, glaube ich jetzt nicht bei den Spaniern, dann kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und bei den Schweden, ja, da kommt es halt immer darauf an, wie man irgendwie die Kreise von Gottfriedsson einschränkt. Also den wirst du nie ganz aus dem Spiel nehmen können, aber der hat jetzt im Halbfinale 10 Dinger gemacht. Was weiß ich, wie viel Vorlagen noch. Aber ja, wie du sagst, das ist auf, das bringt Crash, aber ich glaube, das ist wirklich eine Tagesform. Wer irgendwie am Ende mehr Wille hat, wer vielleicht auch cleverer spielt, wer seine Kräfte besser einteilt, der wird dann Europameister geworden sein.
Ja, hervorragend. Ja, aber lass uns doch über was sprechen, was wir im Prinzip
über die deutsche Mannschaft
können. Genau, über die deutsche Mannschaft. Wir haben einige Spiele zusammengeschaut, einige Spiele getrennt geschaut. Ich habe auch alle Spiele gesehen.
Alle habe ich auch gesehen.
Ein paar Minuten fehlen mir vielleicht mal, weil ich nicht direkt am Anfang vom Armbrot wegkam mit der kleinen Tochter, aber insgesamt, also wenn man mal überlegt, wie viele Spieler, dann insgesamt glaube ich 35 waren das nachher, die dann von Deutschland fast auch da waren, so gefühlt. Eigentlich eine ordentliche Leistung fand ich, also wenn man überlegt, dass immer wieder eine neue Mannschaft da auf der Platte stand, also vielleicht die erste 7 nicht ganz, aber sie konnten nicht trainieren, wenn man das teilweise aus der Presse oder aus den Interviews gehört hat, sie haben gespielt, danach zurück aufs Hotel, ins Hotel, jeder in sein Zimmer.
Das ist eine krasse Situation. Und man kann ja jetzt sagen, sie haben auf jeden Fall gegen den Europameister verloren, sie haben gegen den Europa-Zweiten verloren und gegen den Europa-Dritten verloren. Hannover ist Dritter geworden. Das heißt, sie haben gegen die ersten 3 verloren. Und da kann,
das stimmt,
kann man eigentlich mit den Rahmenbedingungen kann man eigentlich erhobenen Hauptes sagen, okay, das war's. Und dann waren diese 3 Mannschaften auch einfach mal stärker. Das war ja auch so.
Also die Hauptrundspiele. Ich fand, dass sie, wenn man sich im Vergleich zu anderen älteren Turnieren, wo wir jetzt ja gesagt haben, wir bräuchten jetzt mal einen Umbruch und so weiter und so fort, dass die Deckung deutlich besser gepasst hat. Also es wirkte so ein bisschen so. Ne? Wir waren in der Deckung nie ganz schlecht, fand ich, aber es waren die Spiele jetzt so, egal in welcher Konstellation, das passte irgendwie. Sondern die waren griffig, klar, immer mal ein paar Minuten, wo man sagt, das dann vielleicht eine Schwächephase, aber.
Ja, und überleg mal, wenn du kennst es ja aus deinem, oder wir kennen das ja aus unserem Einspiel, wenn du jedes Spiel, und das innerhalb von 2 Wochen, 8 Spiele oder so, ist das ja irgendein Wahnsinn, wenn du jedes Spiel neben einem anderen in der Deckung irgendwie spielst, ne? Das ist halt auch schwierig, ne, von den Absprachen oder halt von den Bewegungsabläufen.
Und da kommen ja auch manche mit Tempo dann auf diese Deckung, also Wahnsinn, was da aufeinander prallt. Nee, klar, aber also das war so Deckung, fand ich eigentlich in Ordnung. Klar, vorne ist dann halt nicht mehr so viel, wenn man sich nicht wirklich auf den neuen Gegner vielleicht einstellen kann in 2-3 Trainingseinheiten.
Du musst halt irgendwas mit deiner Individualität machen. Und mit Individualität hat also die letzten 20 Jahre Deutschland nie irgendwie was gerissen. Die haben das immer irgendwie über die Mannschaftsleistung gerissen. Und das ist halt schwierig, wenn du halt so viel wechselnde Köpfe dann da immer drin hast. Kannst du irgendwie nicht, also man sieht ja sowieso nicht groß Spielzüge, aber Bewegungsabläufe, ne? Wann spiele ich den Parallelpass, wann läuft der andere an? Das musst du halt eintrainieren und das kannst du halt schwierig, wenn da andauernd wer anders neben spielt, dass die individuell alle gut sind, das ist klar, sonst würden sie nicht Nationalmannschaft spielen.
Und dass die auch Sachen schnell umsetzen können, ist auch klar. Also wenn man denen, ne, jetzt dieses mit der Kreuzübung, aber ich glaube, Alfred Gieshausen hat es ja zwischendurch mal gesagt, es fehlt halt dann, wenn du nicht eingespielt bist, diese Millisekunde, der Pass, der nicht ankommt, oder der Pass, der zu spät ankommt, um diese Lücke zu reißen,
ja, genau.
Das auf dem Niveau einfach entscheidend.
Dafür ist es doch gut. Und die haben, also alle 3 Torhüter sind ausgefallen. Also die Dings. Ne, da kam natürlich auch gute Nachricht, keine Frage. Ne, Jogi Witt, das ist auch ein guter Torwart, aber wenn die alle drei ausfallen, ne, die haben sich auf die Abdeckung eingestellt. Und also, das ist schon, das sind komische Rahmenbedingungen, aber sie haben es durchgezogen und ja, haben ja zum Glück noch den guten Abschluss gegen Russland gepackt. Und ja, es ist vielleicht großes Rumgejammer. Andere Mannschaften hatten auch Corona-Fälle drin, aber dafür, also sagen, ja, okay. Also Deutschland hat natürlich auch Glück, wir hatten eine relativ einfache Vorrunde.
Ja, aber danach sagt, ja,
danach halt die ja, schwere. Auch, wenn man dann sagt, ja, okay, da ist es die schwerste Hauptrunde gewesen. Von daher mache ich mir so in Zukunft keine Sorgen. Da sind Spieler wie, er heißt nicht Philipp Köster, er heißt ein anderer Vorname. Ich kann mir den Namen kann ich mir eh nicht merken. Ja, aber den hat ja keiner auf dem Zettel gehabt vor der EM. Keiner.
Du meinst
außer der VfL Gummersbach.
Julian.
Philipp Köster ist der Chefredakteur von der Elf-Freunde.
genau, von Gummersbach, ne? Oh. Ja, der wird jetzt auch bei vielen Leuten auf dem Zettel sein. Viel gespielt insgesamt.
Ja, aus der Not geboren.
Aus der Not geboren und auch fand ich wie hinten wie vorne gut gespielt. Also auch mal.
Ja, also so unbekümmert. Ja. Ne? Die Würfe genommen, die gehen dann also und die gehen dann halt auch rein. Also, ne? wenn du halt nicht vielleicht so viel drüber nachdenkst.
Ja, genau. Eine Person, die du jetzt ja schon rausgegriffen hast. Ich wollte noch eine lustige Anekdote auf jeden Fall von der EM rausgreifen, wo du eben bei den Torhütern warst. Dass wir dann irgendwann ja den Bitter, so bitter es ist, dass die Torhüter ausgefallen, den Bitter nachnominiert haben. Wäre natürlich top. Es kommt sofort in so ein Turnier rein. Ich meine, klar, mit der Erfahrung. Aber dann von dem anderen Torhüter, wer hieß denn der noch dann? Der dann im Tor stand im letzten Spiel. Ja. Wo die Hose nicht passt.
Ja, und dann Kommentator so, ja, der hat so eine lange Hose an, weil die haben nur einen Satz oder sowas. Also,
der musste die Hose von dem Bitter dann irgendwie, nee. Genau, weil keine passende mehr da war. Und das sind so Anekdoten, finde ich, die zeigen, dass dieser Handballsport auf diesem hohen Niveau Europameisterschaft trotzdem irgendwie menschlich bleibt. Also es ist ein bisschen oder, greifbar als, bleibt.
Wie ist denn? Ich kann mir Namen so schwer merken. Der Linkshänder, der in den ersten Spielen so gut war, dann auch auf Corona positiv getestet wurde und dann zu dem einen Hauptrundenspiel wieder irgendwie, weil der Test am Vortag irgendwie...
Wagner?
Nee.
Nein, der kann es von der gar nicht spielen durfte, der
dann... Nee. Ich komme nicht drauf. Ihr würdet es wissen. Der dann irgendwie kurz vor oder an dem Tag oder eine Stunde vorm Spiel nochmal negativ getestet wurde, das heißt, er durfte mitspielen, dann aber keine Eskorte oder sonst was vom Hotel, sondern seine Tasche geschnappt hat und gerade mal rübergelaufen ist, hier wie den Kilometer. Also, ja, das ist so, also bei anderen Sportarten wäre da, keine Ahnung, der Polizeihubschrauber gekommen und ja, beim Handball latscht er halt selber, ne?
Ja, ich weiß nicht, das ist dann, also, es ist halt der Handballsport, man schaut das und die sind gar nicht so weit weg, wenn man die in Interviews dann hört, wie sie auf ihren Zimmern sitzen, natürlich bringen sie da eine unfassbar menschliche, also die Leistung, die sie da abrufen müssen. Du hast es eben gesagt, wenn ich es nochmal mit dem Fußball vergleiche, zwischen zwei Spielen einer Fußball-EM beispielsweise, wäre ja diese Corona-Phase, diese 5 Tage Quarantäne locker drin gewesen und jetzt spielen sie innerhalb von 11 Tagen fast jeden Tag, also ne, die Hauptrunde die mit der Vorrunde zusammen, wenn die Frau sich dann langsam schon beschwert, ist heute schon wieder Handball, ruckzuck, und sie müssen es ja auch so schnell durchziehen, weil die Ligen ja wieder losgehen, also es ist ja, ne, wie du sagst, es geht jetzt nächste Woche
der Pokal los. Der Pokal, dann die Woche sofort wieder die Liga, dann Champions League geht weiter. Ja, das ist beim Handball einfach so krass getaktet, alle 4 Jahre kommen noch die Olympischen Spiele dazu, die dann den Sommerurlaub zerschießen. Und da, klar, sind wir in der Bundesliga als Zuschauer super, ne? Du siehst die, also nicht alle großen Stars, aber viele große Stars, und da kann sich auch der erste oder die ersten drei, die großen drei im Moment, Magdeburg, Kiel und Flensburg, die können sich auch beim letzten oder bei den letzten dreien können die sich nicht ausruhen oder so. Die müssen halt immer Vollgas geben, ne? Weil die Liga auch, ich will nicht sagen ausgeglichen, aber ausgeglichener ist als vielleicht irgendwie eine spanische oder französische Liga.
Ja. Ja, gut. Ich habe es trotzdem gerne geguckt.
Handball im Fernsehen oder klar, die großen Turniere sind immer Gast. Ja, und in 2 Jahren haben wir die Europameisterschaft im eigenen Land. Ich werde Carsten mal Bescheid sagen, er soll ein paar Tickets besorgen.
Da müssen wir auf jeden Fall wieder live vor Ort
genau. Sein. Dann holen wir uns auch eine richtige Akkreditierung.
Und zu unseren beiden Kollegen, die wir letztes Mal in Köln schon besucht haben. Liebe Grüße, müssen wir dann auch...
Wir rufen einfach bei der Morgenpost an und fragen nach einer Akkreditierung.
So sieht's aus. Genau, das war so ein bisschen unsere Lieblingsmomente der Handball-Europameisterschaft.
Ja.
Und das bringt uns auch zu unserem nächsten Schwerpunkt, Themenschwerpunkt, den wir demnächst mal einbauen wollen für euch, und zwar unsere Lieblinge.
Genau, unsere Lieblinge, wir sind irgendwie drauf gekommen, weil wir wollten irgendwie mal so was Wiederkehrendes haben, wo man sich aber über unterschiedliche Sachen irgendwie unterhalten kann. Aber gesagt, ja, wir nehmen doch einfach Jan und Björns Lieblinge. Egal, ob das jetzt, was war dein Lieblingsspiel oder was ist deine Lieblingsbiermarke nach dem Training oder was war deine Lieblingsauswärtsfahrt oder irgendwas. Wir werden uns, da kann man sich viel ausdenken mal. Und so wollen wir eigentlich mal so eine wiederkehrende Kategorie haben und dass ihr immer so ein bisschen überrascht seid, was sind denn heute oder was sind denn dieses Mal Jan und Björns Lieblinge?
Genau, und ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Ich habe schon mal versucht, so ein bisschen in die Richtung einzuleiten und mal gefragt, was ist denn eure Lieblingsposition auf dem Handballfeld generell? Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen vielleicht auch die Abwehr eher angucken, wenn man mal Handball gespielt hat. Hat man vielleicht nur auf einer Position gespielt, vielleicht hat man aber mehrere bekleidet, je nachdem, ob man dann, wie man so eingesetzt hat, hat man vielleicht nur Abwehr gespielt.
Wie viel Personalnot da war.
genau, und da jetzt die Frage an dich, Björn, ne, was war denn deine Lieblings- oder ist deine Lieblingshandball-Abwehrposition?
Ich selbst gespielt habe?
Ja, oder welche, was verbindest du mit dieser Handballposition oder was ist da, was magst du besonders gerne daran?
Ja, ich bin ja nur noch ein paar Tage älter und ich habe früher, als ich angefangen habe in Handball, habe ich immer auf Linksaußen gespielt. Und das hat irgendwann so eine A-Jugend oder B-Jugend, eine A-Jugend hat das dann irgendwann mal gewechselt auf die rechte Seite. Warum auch immer, da war gerade Not am Mann und ich habe gesagt, ja, dann mache ich das halt. Und dann habe ich mich da irgendwann heimisch gefühlt. Und wenn ich das auf die Abwehr beziehe, war es eigentlich immer ganz spannend, weil du weißt ja, dass die Außen immer dann am gefährlichsten sind, wenn sie in Abwehr früh abgehen und die Gegenstoßpässe kriegen. Das fand ich immer ganz cool. Da habe ich eigentlich auch mal relativ viel Tore dann mitgemacht, indem ich auf dieser Außenabwehrposition gespielt habe. Kam mir darauf an, wer neben mir gespielt hat. Ne? Wir hatten das mal eine Saison, da habe ich neben Kutte gespielt. Und das Problem war, Kutte war halt auch super torgeil. Das hieß, diese rechte Seite wird immer sehr verwaist, wenn der Ball aus dem Rückraum aufs Tor flog. Und wir beide immer an nach vorne gerannt sind, wie die Blöden. Da musste ich dann meistens mal zurückstecken, weil Kutte dann doch immer ein Stück schneller war als ich. Dann musste dann die Abdeckung übernehmen. Aber dann habe ich lange gegen Connor in der Abwehr gespielt. Da war das klar, ne? Connor war nicht so schnell wie ich. Deswegen konnte ich mal schon die 3 Schritte nach vorne machen. Und er hat hinten dann meine Position mit abgedeckt. Und ja, und vielleicht für mich bin ich so riesengroß. War das immer vielleicht ganz okay, dass ich nicht immer gegen die größten Gegenspieler spielen musste oder auf der Außenposition. Da wäre ich vielleicht irgendwie so ein bisschen körperlich unterlegen gewesen. Deswegen war das eigentlich schon mal ganz cool, einfach mit der Prämisse, dass ich halt in den Gegenstoß dann meistens gehen konnte. Und bei dir, du bist ja quasi die Allround-Waffe. Du hast ja immer auch aufgrund deiner Körpergröße dann hinten Mitte gespielt oder eher auf halb oder... Was ist deine Lieblingsposition denn noch von den ganzen
Wesen? Genau, ich fange mal so an. Ich habe in der Jugend eigentlich meistens im Rückraum dann gespielt, ja vorne und dann auch hinten, also das Pendant, man ist gar nicht so viel hin und her gewechselt, dass ich auf der halblinken Position gedeckt habe, war eigentlich meistens oder auf der halbrechten Position.
Ja, was fing ja im Jugendbereich auch noch, da durftest du auch nicht abwehren.
Genau, aber dass ich dann auch da die Abwehrposition, so, man ist ja eigentlich auf seiner Position, zumindest da bei mir damals so erstmal so geblieben. Und meistens hat dann der Kreisläufer und der Mittelspieler in der Mitte gedeckt. Und erst ab dem Seniorenbereich, ich meine, vielleicht auch so ein bisschen meiner Körpergröße geschuldet, habe ich mich dann immer mehr wohler auf der Mittelposition, also hinten in der Mitte gefühlt. Und da, wenn du die beiden Positionen anguckst, eher auf der linken Seite. Also ich habe immer ganz gerne noch auf meiner rechten Hand, nicht auf meiner Wurfhand, aber auf meiner für die Deckung vielleicht nicht ganz so starken Hand. Weiß ich nicht warum, ist so ein Gefühl, habe ich immer ganz gerne noch einen kongenialen Partner, was ganz lange Zeit ja Lars Doppheide war. Ich hoffe, er kommt bald mal zurück, auch mal zum Training und wir können mal wieder zusammen ein paar Gegner vernichten, weil ich bin mal gerne auch mal hinten geblieben, den Block gesetzt oder neben Doppi, wenn ich dann da wie zusammen da stand, ist natürlich erstmal eine Wand und Doppi macht dann gerne den einen oder anderen auch fest. Ich weiß nicht, ich bin auch gar nicht so der körperliche Spieler, also klar, in der Mitte muss es auch mal dann irgendwie auch mal wehtun, ja, wenn der Gegner in den 9-Meter-Raum reinkommt, aber ich habe immer ganz gerne viel mit so ein bisschen Stellungsspiel, dass man passend stand und der Mittelspieler, es sei denn, man hat da wirklich einen, der die ganze Zeit 1 gegen 1 gibt, weil er nicht so gute Halbspieler hat, wie auch immer andere, die er in Szene setzt, ist ja der Mittelspieler auch einer, der ganz oft andere so ein bisschen in die Bewegung bringt und das zu unterbinden, ich weiß nicht, das macht mir am meisten Spaß, irgendwie dann den Ball abzufangen oder dann doch mal den Block zu setzen, auch wenn Hede, grüß dich Hede, immer sagt, ich habe noch keinen Ball geblockt, hört auf zu blocken, geht einen Schritt raus. Nee, deswegen ist das so meine Position so im Laufe der Zeit eher dann geworden, zu meiner Lieblingsposition geworden, so in der Mitte zu decken. Was ich immer mal gerne machen wollte oder leider nicht kann, bin einfach nicht schnell genug mit meinen langen Beinen, so wie Lukas Schulz zum Beispiel vorne vor oder Simon ja dann auch lange Zeit. Das hätte ich auch immer cool gefunden mit den langen Armen. Ich weiß, dass wir einmal gegen eine Mannschaft, ich weiß gar nicht, ob es Wiedenbrück war, die einen so auch so meine Statur etwas größer, ich glaube, der kam vom Basketball und der stand vorne wirklich in dieser 5-1-Deckung und hat die Bälle abgefangen und so. Aber ja, man muss halt auch gucken, was der eigene Körper noch so mitmacht. Und,
also kriegst du das nicht so hin wie Duvniak?
Nee, das ist glaube ich nicht möglich. Nee, deswegen bleibe ich da und suche mir immer meinen Partner. Man deckt da auch nicht so alleine. Ich finde auf außen, um nochmal zu deiner Position zu sprechen, kommt man ist oft schuld. Entweder hat man zum Halben nicht zugemacht und der Ball wurde nach außen gespielt, weil wenn sein Gegenspieler ein Tor macht, der eigene Gegenspieler, ist immer doof. Oder man
das Gute ist, bei außen kannst du halt die Schuld immer noch am Torwart schieben. Ne? Man hält sich nicht, der wirft doch von der Eckfahne.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, aber du hast halt, also klar, wenn du einen guten Außenspieler hast, viel 1 gegen 1, dann musst du halt auch aufpassen. Wie du schon sagst, du musst dich halt auf deinen Halben verlassen können. Ne? Und wenn du lange mit ihm zusammenspielst, dann weißt du ja, kannst du die Bewegungsabläufe ja auch, wenn du mit Doppi, weißt du auch, dann siehst du, wann er rausgeht oder wenn er tief bleibt. Und so war das bei Connor auch, da wusste ich, okay, den hat er nach außen, da brauche ich nicht aushelfen. Und dann kam ein anderer Gegenspieler, der machte eine Aktion, da wusste ich sofort, okay, der macht den auch noch ein drittes Mal nass. Da muss ich halt den Weg zumachen und dann halt das so hinkriegen, dass er bloß keinen Pass mehr nach außen kriegt.
Ja, klar. Die passende, richtige Entscheidung treffen. Und
das ist halt Erfahrung dann irgendwann, ne?
Und den passenden Mitspieler dann zu haben, wie du sagst, ne? Wenn man weiß, dass sein Halber die ganze Zeit immer rausrennt als Mittelblock, dann muss man halt irgendwie da so ein bisschen mehr tun. Oder
ja, aber ich habe zum Beispiel neben Björn Doppheide gespielt, ne? Und das ist, Björn ist ja auch eigentlich ein Bombenabwehrspieler, aber manchmal da schießen so zwei Drähte im Kopf aneinander vorbei. Dann rennt er einfach raus. Ne? Warum auch, ob er den Ball kriegt, ob er den Gegner kriegt, wer weiß, was er in diesem Moment denkt. Und dann stehst du da mit 5 Meter Abdeckfläche, wie du fast von Mitte bis außen denken musst. Also okay. Langweilig war es nie.
Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn man das weiß, wenn sich irgendwann zusammen eingespielt hat, ist es natürlich auch wieder von Vorteil. Genau, was sind eure Lieblingsabwehrpositionen und was verbindet ihr so ein bisschen mit der Position oder warum spielt ihr besonders gerne da? Wie immer natürlich der Aufruf.
Genau, schreibt uns das und erzählt eure Anekdoten zu euren Lieblingsabwehrpositionen.
Wir würden ja sagen, sprecht uns in der Halle an, aber das
wir sind nicht ist mehr so schwierig. Da. Außer mittwochsabends um 20.30 Uhr.
Genau. Wie eben erwähnt. Das mit der Halle wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, ein bisschen die Zeit ist, kann man jetzt nicht. Kaffeesatzleserei, wenn es weitergeht, aber.
Ja, weitergehen schon, aber die Frage ist, ob wir dann hingehen und nicht. Und da lege ich mich jetzt auch nicht fest.
Aber ich wollte noch eine weitere gute Überleitung zu unserem nächsten Thema schaffen.
Das kommt, weil du dir auch so einen Zettel hingelegt hast, ne?
Genau, einen elektronischen Zettel. Würden wir ganz gerne Neuigkeiten aus der SBVG, dafür machen wir ja den Podcast unter anderem zu 80-90%, natürlich für uns, aber dass ihr so ein bisschen was hört über unseren Verein, unsere rot-weißen Farben daheim. Im Moment kriegt man ja auch nicht viel mit, außer vielleicht demnächst dann in der Halle.
Oder halt aus der Presse oder man kriegt von irgendwelchen anderen, die man irgendwie mal beim Einkaufen oder sonst irgendwie was trifft mit. Mir ist es einfach so, das Einzige, also was ich halt super spannend finde, ist, dass die Sporthalle halt wächst und wächst oder die neue Sporthalle. Aber da kann ich auch nur aus den Pressemeldungen jedenfalls zitieren, soll irgendwie April, Mai oder sowas fertig sein, sodass man im Trainingsbetrieb vielleicht auch schon im Wettkampfbetrieb startet. Und das ist im Juni, also zu
Pfingsten.
Pfingsten eine große Eröffnung geben soll. Und man muss sagen, dass in dieser Corona-Zeit, das ist ja perfekt, ist sie abgerissen worden. Also im Februar 2020 ist die Kunstbachhalle abgerissen worden. Mhm. Und jetzt haben wir Februar 2022 und die neue Halle ist fast fertig. Und wir hatten klar Einschränkungen auch im Spielbetrieb, im Trainingsbetrieb, aber sie kamen vielleicht nicht so krass rüber, als hätten wir jetzt ohne Corona nur eine Halle gehabt. also klar, wir sind zusammengerückt und es hat alles mehr oder weniger gut geklappt. Und wir freuen uns einfach, dass wir diese neue Halle kriegen und das wird total geil. Nicht nur weitere Trainingsmöglichkeiten haben, sondern auch ein cooles Prestigeobjekt, eine geile neue Halle in Steinhardt haben, wo wir halt Heimspiele drin austragen können.
Und da sprechen wir, glaube ich, für die gesamte, nicht nur die Abteilung, ja, sondern sogar für den Gesamtverein. Ne? Also das
wäre ja genau für
den als SPVG einfach die Halle da dann stehen zu haben. Und vielleicht ist dann ja doch wieder nach der ganzen Zeit, die wir jetzt getrennt waren, weil ja im Prinzip ist man ja die Leute noch weniger gesehen hat, dann doch das Gemeinschaftsding, was ja auch dran steht. Ja, wenn man zurückkommt, dann alle Abteilungen treffen sich wieder, dann vielleicht doch cool hat, dass man so einen Neustart hat, dass man einen Neustart an einem Ort hat.
Ja.
Ja, wo man gemeinsam einfach Sport macht und zwar nicht
den gleichen Sport, aber... Ja, und sich trifft und einfach zusammen, was weiß ich, Handballspiele guckt oder Spiele oder Veranstaltungen von anderen Abteilungen zusammen genießt.
Genau. Sonst, ja, Neuigkeiten aus der SPVG erfährt man ja, wenn überhaupt, jetzt mal gerade über Instagram vielleicht.
Insta ab und oder, zu, oder aus der Zeitung und... Weißt du, unsere erste Herren, ich hoffe ja, ich drücke Ihnen, halte den Daumen. Jetzt, wo wir aufnehmen, fahren die irgendwo Richtung Ruhrgebiet.
Ja.
Ja, wenn ihr es hört, werdet ihr es wissen, ob sie gewonnen haben und damit eine kleine Serie starten können. Also ich gönn's den Jungs allen, das sind alles nette Kerls und hoffentlich bleiben sie irgendwie drinnen. Müssen dann natürlich dafür jetzt mal ein paar Spiele auf Reihe irgendwie gewinnen, aber ja, ich traue es denen zu. Bei ersten Damen läuft es eigentlich, also ich kann das nur von den Ergebnissen her sagen, ist soweit ja eigentlich okay.
Ich wollte gerade sagen, was ich so mitbekomme, ist auch, glaube ich, der Zusammenhalt im Team optimal. Also verstehen sich wirklich, glaube ich, die Mischung zwischen Jung und Alt und wie sie dann zusammen trainieren. Ihnen macht es allen Spaß und das merkt man dann halt auch in den Punkten, würde ich sagen. Ne? Also in dem, was nachher dann zu Buche steht.
Bei den anderen Seniorenteams kann ich es irgendwie, habe ich jetzt nicht so im Kopf, Tabellensituation und wie es so in den Mannschaften läuft, das will ich auch überhaupt nicht beurteilen, wie es in den Mannschaften läuft. Das Einzige, was ich ein bisschen mitkriege, ist in der dritten und vierten Herren, aber das ist ja, ja gut, bei dritten Herren, man merkt einfach, dass jetzt das zweite Corona-Jahr ist und so, also nicht vom hamperischen Tabellenstand, es wird einfach immer enger, ne? Es wird dünn, obwohl ich das mit dieser Mannschaft nicht so gerne in Verbindung setze, dieses Adjektiv.
Ja, ist da so ein bisschen Rumors dann halt auch und manche, ne, treten dann einfach auch kürzer, weil es einfach auch vielleicht, ne, völlig verständlich aus gesundheitlichen Gründen oder aus Gründen, weil sie die Kontakte vermeiden wollen und ja, Spiele werden einfach weiterhin verlegt und mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Was ganz cool ist, was ich vielleicht an der Neuigkeiten SPVG, die vierte Dame hat ja einen neuen Trainer.
Doppi.
Also mal relativ neu.
Mal
und die haben noch kein Spiel verloren. Diese neu zusammengesetzte Mannschaft.
Ja, ich glaube, na, ich sag da nichts. Ich möchte da keinen Kommentar zu loslassen. Also. Ja, schön, dann ist es cool, dass da viele Damen, die schon deutlich höher gespielt haben und letztes Jahr noch erste Damen gespielt haben, dass sie dann mit den Jüngeren oder vielleicht die noch nicht so hoch gespielt haben, zusammenspielen, dass das gut funktioniert. Das ist schön, das ist cool zu sehen. Und wenn es Spaß macht, ist alles tippitoppi.
Ich gucke mal gerade, unsere SPVG-App funktioniert ja nach wie vor. Also wenn ihr Ergebnisse, irgendwelche Tabellenstellen...
Ja, das Einzige, was noch fehlt, sind jetzt diese, gerade bei den Jugendmannschaften, die jetzt aus dieser Vorrunde dann in die Dingsrunde, diese neuen Tabellen sind noch nicht so, da bin ich aber mit dem Support irgendwie in Kontakt, dass das zeitnah reinkommt.
Ah, okay.
Jetzt auch nicht hier irgendwie was als letzte Neuigkeit
da drin stand. Ich wollte mal gerade gucken, was so die aktuellen News sind. Und nee, ich habe nur gerade gesehen, dass die Handballfans sich sicherlich immer noch über Leute freuen, die sich melden.
Bestimmt.
Auch in der Zeit, wo man jetzt natürlich nicht in die Halle kommt, sind viele Orga-Sachen zu machen. Und wenn man sagt, man wird auch nicht reingezogen und muss gleich alles machen, sondern man hat vielleicht Lust, eine Tätigkeit zu übernehmen, die vielleicht auch von zu Hause möglich ist.
Ja, oder wie man Internet in die Sporthalle kriegt, wäre auch vielleicht ganz witzig. Falls irgendwie so ein Fernmeldetechniker da irgendwo uns zuhört. Das wäre ganz fein.
Das noch ganz aktuell. Ne? Wir würden ja gerne mal so eine Übertragung machen und hatten uns dann auch ja, mal dran gemacht, mal die Hardware und Software zusammenzusuchen, um ein Spiel zu übertragen.
Es hakt echt an dieser scheiß Internetverbindung.
Sonst genau, hätten wir alles. Ja, da sind wir dran, aber ich weiß nicht, als ich dir ein Foto schickte von der Internetgeschwindigkeit mit 0,7 Mbits hochzuladen bei einem Stream in HD, ich glaube, du fragtest mich als erstes, are you from the past?
Ja, ich wusste nicht, dass wir in unserer Schule noch so weit hinten sind.
Genau, das Schulnetz wird ja weiterhin ausgebaut. Ich glaube, es ist schon wieder von der Gemeinde Steinhagen auch
von Spider-Man
eingestellt oder? Werden. Ich kann es dir nicht genau sagen, woran es noch hakt, was noch fehlt, aber das ist so ein Schritt, der nach und nach getan werden muss. Ich weiß, dass es in der Schule aus verlässlicher Quelle mittlerweile sehr gut funktioniert, da auch Glasfaser ankommt.
Warum ich hoffe, das wurde bei der Planung der neuen Sporthalle mitbedacht, dass wir da Blitze Internet haben, damit wir da mal livestreamen können.
Das gerade auch, ich glaube, in diesen ersten Planungen, ich weiß ja nicht, wie aktuell das noch ist, ob es auf der Seite noch steht, war ja auch eine E-Sport-Arena oder...
ich übe auch schon Halo fleißig.
Ja, mit im Sprechen und dafür braucht man auch das Internet. Also es begleitet uns und ich hoffe, dass die Leitungen da dann so liegen, dass wir euch dann ja vielleicht mal live von da erreichen können. Das war's schon.
Das war's auch mit den Neuigkeiten und dann sind wir auch soweit mit unserer ersten Folge oder unserer ersten Folge seit langem Harzfrei eigentlich durch. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Themen oder irgendwelche Lieblinge, jetzt zur Abwehr oder vielleicht sagen, hey, sprecht doch mal über Lieblingssporthallen oder sowas im Altkreis am besten, kennen wir uns am besten aus. Oder eure Lieblingsbratwurst in der Bezirksliga oder sowas. Können wir aufgreifen, aber schreibt uns einfach, falls ihr Ideen habt oder Anregungen oder Fragen an uns. Wir beantworten es immer gerne.
Ja, wenn ihr uns trefft, grüßt uns ganz lieb. Vielleicht sieht man sich mal im Supermarkt. Uns bleibt jetzt nur noch ein paar Schlussworte zu finden. Mir hat es eigentlich sehr gut gefallen, wieder harzfrei endlich mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen und auf dem Sofa zu sitzen und über Handball zu quatschen.
Ja, es war ganz fein.
Ich fand es jetzt knackig. Ich hoffe, die Zuhörer fanden es auch ganz gut.
Das werden wir ja dann anhand der Klicks sehen, ob unsere Konto dann voll werden. Ne? Spendenkonto, harzfrei, show me the money.
Was sagst du einem, der dich im Supermarkt, Supermarkt an der Kasse anspricht und sagt, sind Sie nicht der Herr Bertelmann, der dieses harzfrei aufnimmt?
Da sage ich, kennen Sie Etienne? Nein, da sage ich, natürlich. Wollen Sie ein Autogramm?
Oder du antwortest mit den Worten von Jürgen von der Lippe, den ich neulich wieder gesehen habe. Ich trage zumindest deine Unterwäsche. Okay, vielen Dank an euch da draußen. Und
Hat weiter Spaß, bleibt gesund und bleibt uns treu. Wir haben nichts weiter zu sagen, als dass wir jetzt ins Bett gehen und glücklich sind.
Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhagen.